Deutschlandfunk. Hintergrund.
Historisch unverzichtbar und doch lückenhaft. Die Genfer Flüchtlingskonvention. Eine Sendung von Otto Langels.
Als ich im Jahre 44 von Hitlers Joch, das auf meinem Lande lastete, entkommen war, versuchte ich verzweifelt über die Pyrenäen von Frankreich nach Spanien zu gelangen. Die Umstände hatten mich zum Flüchtling gemacht, zu einem Menschen, der nicht wusste, wohin er gehen solle.
Erinnerte sich Gerrit Jan van Heuffen Huthard, ein niederländischer Jurist und Journalist, nach dem Ende des NS-Regimes. Am 1. Januar 1951 übernahm er das neue Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, kurz UNHCR. 5 Jahre nach der Gründung der UNO und 2 Jahre nach der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Im Juli 1951 schließlich verabschiedete die UNO in Genf die Flüchtlingskonvention, ein Abkommen zunächst auf Zeit. Denn damals war die Staatengemeinschaft überzeugt, das Flüchtlingsproblem als unmittelbare Folge des Zweiten Weltkriegs innerhalb weniger Jahre lösen zu können. Eine Illusion. Gut 70 Jahre später meldet der UNHCR zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni erstmals mehr als 100 Millionen Geflüchtete weltweit. Gundula Bavendam, Direktorin des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
Wir haben mit einer Epoche zu tun, in der zum Beispiel Umwelt- und Naturkatastrophen Ursache für Fluchtbewegungen sind. Sie haben es mit Failed States zu tun, mit zusammengebrochenen Wirtschaftssystemen, mit der Unmöglichkeit, irgendwo überhaupt zu existieren und zu leben. Also es ist zu befürchten, dass dieses Thema uns erhalten bleibt und auch in der Größenordnung erhalten bleibt, die wir inzwischen erreicht haben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Millionen Vertriebene und Geflüchtete, sogenannte Displaced Persons, über Europa verstreut waren, war die Staatengemeinschaft gewillt, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Ein Desaster wie die Konferenz von Evian sollte sich nicht wiederholen. In dem kleinen Ort am Genfersee hatten im Juli 1938 Regierungsvertreter 10 Tage lang beraten, wie man den von den Nazis verfolgten Juden helfen könne. Die spätere israelische Ministerpräsidentin Golda Meir beobachtete die Konferenz.
Es war ein schreckliches Erlebnis, dort in dem prächtigen Saal zu sitzen und zuzusehen, wie die Delegierten von 32 Ländern sich nacheinander erhoben und erklärten, sie hätten gern eine beträchtliche Zahl von Flüchtlingen aufgenommen, seien jedoch dazu bedauerlicherweise nicht imstande.
Das Ergebnis damals war ernüchternd, so Chris Melzer, Sprecher des UNHCR in Deutschland.
Es zeigte sich also, dass bei dieser Konferenz von Evian selbst die Amerikaner, die sie einberufen hatten, die sie vorgeschlagen hatten, letztlich nicht sich durchringen konnten, jüdische Flüchtlinge in großer Zahl aufzunehmen. Es gab nur ein einziges Land, was sich dazu bereit erklärte, das war Haiti.
Nach 1945 waren es auf dem europäischen Kontinent vor allem ehemalige KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, Vertriebene und zwangsweise Umgesiedelte, die nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten oder wollten. Bald kamen jüdische Geflüchtete aus Osteuropa hinzu. 1946 waren polnische Städte Schauplatz von antisemitischen Pogromen. Schätzungen des polnisch-amerikanischen Historikers Jan Tomasz Gross zufolge wurden mindestens 1000 Juden umgebracht. Einer der schlimmsten Angriffe mit über 40 Toten fand in Kielce statt.
Polizisten zerrten Juden aus dem Gebäude und lieferten sie der Menge auf der Straße aus, wo sie brutal umgebracht wurden. Bewaffnete Milizionäre reagierten darauf nicht. Sie hielten sich die Ohren zu und schleppten sogar weitere Opfer aus dem Haus.
Auch in Ungarn kam es zu antisemitischen Ausschreitungen mit Plünderungen, Toten und Schwerverletzten. Die Reaktion war ein Massenexodus. Hunderttausende Juden flohen nach Westdeutschland und Österreich. Überlebende des Holocaust suchten vorübergehend Zuflucht im Land der Täter. Gewissermaßen im Wartesaal auf dem Weg nach Palästina oder in die USA. Flucht und Vertreibung waren in den 1940er Jahren vor allem ein europäisches Phänomen, auf das die Staatengemeinschaft, wie gesagt, mit der Gründung des UNHCR und der Genfer Flüchtlingskonvention reagierte. Das Abkommen trat am 22. April 1954 in Kraft. Unterzeichnet von 26 Staaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Jugoslawien, Kanada, Israel, die Türkei und die USA. Die Konvention legte fest, wer sich auf sie berufen konnte. Chris Melzer.
Also die Definition des Flüchtlings ist zum einen, dass er aus politischen Gründen geflüchtet sein muss. Also es geht ihm nicht um Wirtschaftsmigranten, es geht nicht um Menschen, die ihr Land freiwillig verlassen, weil sie sich woanders ein besseres Leben erhoffen, sondern es geht tatsächlich um Menschen, die vertrieben wurden. Vertrieben aus Gründen, weil sie verfolgt wurden, aus Gründen der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der Ethnie oder weil sie zu einer besonderen sozialen Gruppe gehören, zum Beispiel weil man schwul ist.
Neben der in Artikel 1 festgelegten Definition zählt Artikel 33 zu den wichtigsten Bestimmungen. Das Verbot der Aus- und Zurückweisung, das sogenannte Non-Refoulement. Der Migrationsforscher Gerald Knaus, Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative.
Also die Idee, dass man Leute nicht, wie es bei den Juden aus dem Dritten Reich in der Schweiz geschah, gegen ihren Willen zurückstoßen darf, in eine Gefahr. Also dieser eigentlich Anti-Pushback-Paragraf der Konvention. Der hat ja Aufnahme gefunden in sehr vielen anderen Gesetzen und Konventionen. Also die Anti-Folter-Konvention in den 80er Jahren, die ja sehr, sehr klar sagt, dass niemand in ein Land zurückgestoßen werden darf, wo Folter droht.
Die Konvention beschränkte sich zunächst auf Ereignisse vor 1951 in Europa, wurde aber gleichwohl von der Sowjetunion und den Ostblockstaaten als politisch einseitig abgelehnt. Tatsächlich nutzten die USA und Westeuropa das Abkommen als ideologisches Instrument im Kalten Krieg. Geflüchtete, die vor den stalinistischen Regimen flohen, waren im Westen willkommen. Herbert Brücker, Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung.
Es ist natürlich immer so gewesen, dass die Aufnahme von Geflüchteten immer im Zusammenhang stand mit geopolitischen und anderen Erwägungen. Und das kollidiert gewissermaßen mit den universalistischen Prinzipien, die wir im Völkerrecht, im internationalen Recht haben. Und dem entsprechen natürlich nicht immer die politischen Interessen und auch nicht die Empathie in der Bevölkerung.
Im Herbst 1956 war Ungarn Schauplatz eines Volksaufstandes. Nach der Invasion sowjetischer Truppen wandte sich Ministerpräsident Imre Nagy mit einem dramatischen Appell an die Weltöffentlichkeit.
Hier spricht Imre Nagy, Ministerpräsident des Ungarischen Volksrepublik. Heute Morgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen, mit dem offensichtlichen Zwecke, die gesetzliche Regierung Ungarn zu stößen.
Westliche Regierungen ignorierten die Hilferufe Ungarns um militärischen Beistand. Die sowjetischen Truppen schlugen den Aufstand blutig nieder, Hunderttausende Ungarn flohen in die Nachbarländer. Geflüchtete waren im 20. Jahrhundert, dies machte der ungarische Aufstand deutlich, kein vorübergehendes, sondern ein wiederkehrendes Problem. Gerald Knaus.
Die Verteilung, die sehr schnelle Aufnahme von den Ungarnflüchtlingen, damals fast die Hälfte aller existierenden Staaten der Welt haben sich irgendwie beteiligt, die hat dann dazu geführt, dass die Flüchtlingskonvention und auch die Rolle des UNHCRs aufgewertet wurde.
Schließlich wurden 1967 mit dem Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen die vorherigen Beschränkungen der Genfer Flüchtlingskonvention aufgehoben. Gundula Bavendam.
Dieses Protokoll hat zu zwei charakteristischen Entgrenzungen, wenn Sie so wollen, der Konvention geführt, dass man die zeitliche Begrenzung aufgehoben hat. Es konnten also auch Ereignisse nach 1951 dann geltend gemacht werden. Und man hat den geografischen Fokus auf Europa aufgehoben.
Denn die zum Teil blutigen antikolonialen Kämpfe in Afrika, Asien und Südamerika lösten weitere Fluchtwellen aus. Nach dem Ende des Vietnamkriegs im Jahr 1975 wagten rund 1,5 Millionen Vietnamesen die Flucht übers offene Meer. Hunderttausende ertranken, verdursteten und verhungerten in den Booten oder fielen Piraten zum Opfer. Als die Bilder von überlebenden Boat People um die Welt gingen, entschied der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht spontan, 1000 Geflüchtete in seinem Bundesland aufzunehmen und schickte im Dezember 1978 seinen Minister Wilfried Hasselmann nach Malaysia, um 163 Geflüchtete von einem Schrottreifenboot abzuholen.
Es war ein ganz trauriges Bild, wenn ich es so sagen darf, für uns alle. In solchem Zustand verhungert, ängstlich, leise, kein lautes Wort, auch ungewiss, in welche Zukunft sie jetzt kommen, aber doch dankbar, dass sie vom Schiff weg waren.
Die Ankunft der Vietnamesen in Hannover geriet zu einem Medienereignis. Eingehüllt in Decken des Roten Kreuzes wurde den übermüdeten Boat People in der Flughafenhalle an weißgedeckten Tischen Suppe, Tee und Obst serviert. Den ersten 163 Flüchtlingen folgten schließlich insgesamt knapp 40.000 Boat People. Wie nach dem Ungarnaufstand gelang es erneut, eine breite Koalition von Staaten zu mobilisieren, die bereit waren, Geflüchtete aufzunehmen.
Da wurden über 2 Millionen Menschen aus den Erstaufnahmeländern und zum Teil auch direkt aus dem kommunistischen Vietnam aufgenommen und legal in ganz Europa, in Amerika, in Kanada und in Australien aufgenommen und haben dort dann eine neue Existenz aufbauen können.
In Deutschland blieb den Vietnamesen ein langes Asylverfahren erspart. Im Unterschied zu politischen Geflüchteten aus Chile, Argentinien oder dem Nahen Osten, denen damals eine Vorzugsbehandlung verwehrt wurde, weil sie nicht vor einem kommunistischen Regime geflohen waren. Ein entsprechendes Gesetz privilegierte die Boat People und begünstigte sie bei Sprachkursen sowie der Arbeits- und Wohnungssuche. Unter diesen Voraussetzungen, gepaart mit hoher Bildungsbereitschaft und dem Wunsch nach gesellschaftlicher Eingliederung, gelang vielen Vietnamesen der wirtschaftliche und soziale Aufstieg.
25.000 people here and no food, no water, no toilets. No, you listen to me. You listen to me. We need help.
The Karimans, we must speak to you. They are killing people outside.
Ein Ausschnitt aus dem vielfach ausgezeichneten Spielfilm Quo Vadis, Aida, der die Tage vor dem Massaker von Srebrenica im Jahr 1995 nachzeichnet. Bei dem Massenmord, einem der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, töteten serbische Einheiten rund 8000 Bosniaken. Das Massaker fand im Rahmen des Bosnienkrieges statt, einem der Balkankriege in den 1990er Jahren nach dem Zerfall Jugoslawiens. Mehr als 2 Millionen Menschen flohen vor den Kämpfen, 400.000 ins Ausland, die meisten nach Deutschland. Getrieben von Angst vor Bombenangriffen, Massakern, Vergewaltigungen und Scharfschützen.
Was wir gesehen haben auf dem Westbalkan und was wir auch in der Ukraine heute sehen, ist, dass die allermeisten aufgrund von Krieg fliehen. Die größte Fluchtursache ist weiterhin und war in den letzten 20 Jahren Krieg und Unterdrückung. Also die größte Fluchtursache war Wladimir Putin und Maduro und Assad. 3 Politiker, die dafür sorgten, dass Millionen ihre Länder verlassen mussten oder Nachbarländer verlassen mussten.
Das Dilemma, die Genfer Flüchtlingskonvention garantiert politisch Verfolgten sicheren Schutz. Krieg- und Bürgerkriegsflüchtlinge bekommen nur sogenannten subsidiären Schutz mit beschränkter Aufenthaltserlaubnis. Der Migrationsforscher Herbert Brücker.
Die große Lücke, die da drin ist, die sofort ins Auge sticht, sind die Verfolgten oder Betroffenen von Krieg und Bürgerkrieg. Die fallen im engeren Sinne nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention. Man kann sagen, durch das Prinzip der Nichtzurückweisung. Menschen dürfen nicht zurückgewiesen werden in Ländern, wo sie elementaren persönlichen Lebensrisiken ausgesetzt sind, dass es implizit da drin ist. Und das gibt den Menschen wenigstens subsidiären Schutz.
Das bedeutet, dass Kriegsflüchtlinge etwa aus der Ukraine zwar aufgenommen werden, aber wieder zurückkehren müssen, wenn sich die Verhältnisse im Herkunftsland normalisieren und ihnen dort kein ernsthafter Schaden droht, zum Beispiel Verhaftung und Folter. Nach Angaben des UNHCR kehrten weltweit zwischen 2010 und 2020 3,9 Millionen Geflüchtete aus dem Ausland sowie 3,2 Millionen Binnenvertriebene in ihre Heimatorte zurück. Ein geringer Prozentsatz der Geflüchteten.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel im August 2015 auf die Frage, wie Hunderttausende syrischer Geflüchteter aufgenommen und untergebracht werden können. In die anfängliche Willkommenskultur mischten sich jedoch allmählich kritische Töne. Aus Aufnahmebereitschaft wurde Duldung, aus Skepsis Ablehnung. Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede erschweren die Integration. Ein langwieriger Prozess. Zugleich scheiterten die Bemühungen der Europäischen Union, über den Balkan oder das Mittelmeer kommende Geflüchtete gerecht auf die Mitgliedstaaten zu verteilen. Stattdessen verstärkte Europa die Außengrenzen. Gerald Knaus.
In den letzten 4 Jahren sind kaum noch Syrer in die Europäische Union gekommen. Im letzten Jahr haben es ungefähr 5.000 Syrer im ganzen Jahr geschafft, die Europäische Union zu betreten. Also die Zahlen sind drastisch gesunken. Und der Hauptgrund dafür im letzten Jahr ist, dass wir an der europäischen Außengrenze Pushbacks haben.
Herbert Brücker kommt zu der Einschätzung.
Die Europäische Union tut im Prinzip auf verschiedenen Wegen alles, dass die Menschen die Europäische Union nicht erreichen, die schutzbedürftig sind. Es gibt die Transportrichtlinie, dass Fluggesellschaften, Schifffahrtlinien keine Menschen transportieren dürfen, die keine gültigen Visa haben.
Europa gleicht einer Festung, in die kaum noch Flüchtlinge hineinkommen. Wenn sie überhaupt die Landesgrenzen überwinden könnten, strandeten die meisten Geflüchteten in den Nachbarländern, meint Gerald Knaus.
Ich war Mitglied einer Fluchtursachenkommission der Bundesregierung. Unser Vorschlag war, dass Deutschland jedes Jahr mindestens 0,05% seiner Bevölkerung durch Resettlement aufnimmt. 0,05%, das wären 42.000 Menschen im Jahr. Das ist das, was Schweden jetzt schon macht. Wenn Frankreich damit macht, die Benelux-Staaten, dann wären das 100.000 Flüchtlinge im Jahr, die legal Schutz in diesen Ländern bekämen, die nicht ihr Leben riskieren, die nicht Schmuggler bezahlen. Die tatsächliche Zahl in Deutschland liegt derzeit unter 5.000 im Jahr und in anderen europäischen Ländern noch viel niedriger.
Dass es auch grundsätzlich anders geht und spontane, unbürokratische Hilfe möglich ist, zeigt sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. 30 Jahre nach den Balkankriegen ist der Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt. Chris Melzer.
Schauen Sie sich gerade jetzt die Situation aus der Ukraine an. 6,6 Millionen Flüchtlinge, fast 6,7 Millionen. Davon etwa 800.000 in Deutschland, davon weit mehr als 1 Million, 1,5, vielleicht 2 Millionen in Polen, die sich auf den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention berufen können, der ihnen auch gewährt wird.
Wie ist es möglich, dass Länder wie Polen und Ungarn, die keine syrischen oder afghanischen Flüchtlinge aufnehmen wollten, jetzt großzügig Hilfe anbieten? Gundula Bavendam und Gerald Knaus.
Dieses Gefühl, dass wir da was tun müssen, dass in der Ukraine möglicherweise ein Kampf gekämpft wird, der auch unsere Existenzform betrifft, mag zu einer offeneren Haltung gegenüber den Flüchtlingen aus der Ukraine führen, als wie das vor ein paar Jahren der Fall war, als wir sehr viele Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien hatten.
Diese Bereitschaft, die beruht auch darauf, wie die Gesellschaft sich selbst sieht. Und natürlich auch, ob sie in denen, die da fliehen, Menschen sieht, die Schutz brauchen und den Schutz nur bei ihnen bekommen können. Also im Falle der Ukraine, dass die Nachbarn der Ukraine sagen, wir sehen, was passiert in Städten, die so aussehen wie unsere Städte. Kiew sieht so aus wie Warschau, Lemberg ist so wie Krakau. Dass es da leichter fällt, Empathie zu mobilisieren und aus der Empathie praktische Solidarität zu machen, das erstaunt eigentlich nicht. Das passiert weltweit.
Knapp 150 Länder haben die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Von Ägypten bis Zypern, von China bis Russland. Nicht alle respektieren das Abkommen und der Geltungsbereich der Konvention endet an den Landesgrenzen. Der UNHCR kann keine Schutztruppen entsenden, um den Uiguren in China, Regimegegnern in Russland oder den Rohingyas in Myanmar beizustehen. Auch lassen sich Kriegstreiber wie Putin oder Assad kaum durch Geld, Diplomatie, Boykott und Sanktionen von ihrem brutalen Vorgehen abhalten. So sind Geflüchtete weltweit weiterhin auf den Schutz der Genfer Konvention angewiesen.
Das war der Hintergrund. Historisch unverzichtbar und doch lückenhaft. Die Genfer Flüchtlingskonvention. Eine Sendung von Otto Langels. Redaktion Johanna Herzing.